Jetzt wird's. Genau. Vor einiger Zeit hat die Band Super 2, eine christliche Kabarettband, ein Lied geschrieben. Das Lied hieß "Ich wär so gerne einfach Christ". Und als ich so in der Vorbereitung über diesen Text nachgedacht habe, da fiel mir dieses Lied ein und ich habe gedacht, auf diesen Text bezogen, um den es heute geht, könnte man auch sagen, ich wäre so gerne einfach eine Jüngerin und ein Jünger von Jesus. Und dann merke ich, das ist gar nicht so einfach. Und wenn ihr jetzt den Predigtext aus Lukas 9, Verse 57 bis 62 hört, dann werdet ihr das wahrscheinlich sehr gut verstehen. Dort schreibt Lukas, unterwegs, also auf dem Weg nach Jerusalem, sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir nach. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Ein harter Text. Stellt euch mal vor, Jesus wäre heute in Deutschland unterwegs und würde sagen, ich möchte in Deutschland überall im ganzen Land Gemeinden gründen. Und dann würde er dir oder mir begegnen und wir würden fragen, du sag mal Jesus, mit wem willst du das denn machen? Und Jesus würde sagen, naja, ich habe so 12 Männer, die sind manchmal ein bisschen schwierig, oft schwer von Begriff, aber mit denen mache ich das. Und ich stelle mir vor, wie wir dann vielleicht vor ihm stehen und fragen, naja, Jesus, wollte sonst niemand mitmachen? Mit diesen 12, wo du sagst, die sind ein bisschen schwer vom Begriff, die sind oft schwierig mit denen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus sagen würde, naja, es gab schon welche. Zum Beispiel damals auf dem Weg nach Jerusalem. Da kam einer, der sprühte nur so vor Begeisterung. Und er wollte dauerhaft mitgehen. Ja, und Jesus, was ist aus dem geworden? Naja, ich habe zu dem gesagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber ich bin obdachlos. Bin oft mit meinen Männern unterwegs und weiß nicht, wo wir nachts bleiben sollen. Da war die Begeisterung schnell verflogen. Und ich glaube, ich wäre irritiert gewesen über die Antwort von Jesus. Aber vielleicht hätte ich gefragt, Jesus, naja, wenn es mit ihm nicht geklappt hat, was ist mit den anderen geworden? Und Jesus hätte gesagt, ja, da gab es noch zwei. Der eine wollte auch von sich aus mitkommen, den anderen habe ich eingeladen. Die hätten auch beide echt gut in mein Team gepasst. Aber der eine, der wollte noch seinen Vater beerdigen. Und der andere, der wollte ernsthaft noch zu seiner Familie gehen und Abschied nehmen. Der hätte wahrscheinlich gesagt, naja, dafür hast du bestimmt Verständnis. Schließlich könnte man ja auch sagen, viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist ja quasi ein Akt der Liebe gegenüber seinen Eltern. Und Jesus, du predigst ja auch oft über Liebe. Da kann man ja nichts dagegen haben. Und dass man sich von seiner Familie verabschieden will, das ist doch eigentlich klar. Aber Jesus glaubt, er würde weiter erzählen und sagen, wer zu meinem Team gehören will, dem ist nichts wichtiger als mein Ruf. Und da gilt jetzt oder nie. Willst du zum Team gehören, was das Reich Gottes verbreitet oder nicht? Und mein Ruf ist wichtiger wie die heiligste Verpflichtung oder jegliche familiäre Verbindung. Und wer auf sein altes Leben schaut, der ist für mein Team nicht geeignet. Ich glaube, wenn ich das so mit Jesus stehen würde und Jesus das zu mir sagen würde, ich wäre maximal irritiert. Und ganz ehrlich, ich hätte Angst, dass Jesus zu mir sagt, Andreas, komm mit mir. Denn das würde ja für mich dann genauso gelten. Und weil es so ein krasser Text ist, glaube ich, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn hier geht es um etwas sehr, sehr Wichtiges. Nämlich um ein mündiges und um ein lebendiges Christsein. Und ich weiß noch, wo Marion und ich die Stellenausschreibungen angeguckt haben, bevor wir uns hier in Grünstadt beworben haben. Da gab es eine Sache, die ist uns beiden sehr schnell deutlich geworden. Nämlich auf allen Stellenausschreibungen, egal von welcher Gemeinde stand, wir sind eine lebendige Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, stimmt es immer so? Weil wenn es so wäre, frage ich mich, warum sieht es so in unserem Land, in vielen Gemeinden so aus, wenn alles so lebendig ist? Und der Text, der gibt uns eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein lebendiges und mündiges Christsein? Und wenn ihr mir bis hierher zugehört habt, dann denken vielleicht manche unter euch auch, egal was jetzt passiert und was jetzt kommt, ich mache das nicht. Das ist so schräg, was Jesus hier verlangt, das kann nicht sein Ernst sein. Und so wollen wir doch auch nicht als Gemeinde sein. Wir wollen es den Leuten doch nicht noch schwerer machen, zum Glauben an Jesus zu kommen. Wir wollen es ihnen doch so leicht wie eben möglich machen, wie das eben auch nur so geht. Und vielleicht denkst du auch, naja, ich werde schon diese Predigt heute Abend überstehen und morgen ist ja auch wieder Montag. Und dann gehen die meisten von euch arbeiten, ihren alltäglichen Dingen der Woche nach. Ihr ruft vielleicht bei eurem Enkel oder bei eurem Kind, vielleicht aber auch bei euren eigenen Eltern an, gebt eurem Liebsten oder eurer Liebsten einen Kuss. Und es ist auch okay. Aber ich glaube, so kommen wir Jesus nicht näher, wenn wir dem nicht nachgehen, was er hier sagt. Deshalb schauen wir uns mal an, diesen Begeisterten, den Pflichtbewussten und den Familienmenschen. Und vielleicht, nur vielleicht, erkennt ihr euch ja auch irgendwo wieder. Auf dem Weg nach Jerusalem, da bahnt sich der Begeisterte den Weg und spricht Jesus an. Der ist so begeistert, der ist so euphorisch, der kann gar nicht abwarten, dass Jesus ihn anspricht, sondern er geht auf Jesus selber zu und sagt, du Jesus, das ist so cool, was du machst. Du machst so beeindruckende Dinge. Das ist der Hammer. Und das will ich sehen und das will ich auch erleben. Ich will dabei sein, wenn du diese Welt veränderst. Und Jesus hätte leichtes Spiel gehabt, einen Mitarbeiter hier einzusacken. Aber stattdessen sagt er, mein Lieber, weißt du, ich bin Wanderer. Ich bin ständig unterwegs. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester. Ich habe kein warmes Nest. Ich habe kein Haus mit einem schönen Garten. Ich habe noch nicht mal eine Wohnung im Plattenbau. Ich habe kein Loch, wo ich mich drin verkriechen kann. Ich habe keine materiellen Reichtümer. Und egal, wohin ich komme, die 12 und ich, wir sind überall Fremde und manchmal auch nicht willkommen. Vergiss den Traum vom Eigenheim, von der Eigentumswohnung und komm mit mir. Wir wissen ja nicht, was der Mann geantwortet hat, aber die Tür für den Begeisterten ist ja weiterhin offen. Aber er muss auch eines lernen. Jesus ist der Retter der Welt, aber er macht es auf seine ganz eigene und zugegebenermaßen ja auch ein bisschen merkwürdige Weise. Jesus tut Zeichen und Wunder und das ist gut, das ist spannend, das ist bestimmt auch toll mitzuerleben, aber retten tut er durch das Kreuz. Und wer mitgeht, der muss wissen, wenn er mit Jesus geht, dann läuft er nicht von Sieg zu Sieg, sondern auch das Leid gehört dazu. Ist ja nicht so, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass uns das Leid, dass uns Not, dass uns Ärger erspart bleibt. sondern es erleben wir wie alle anderen auch. Und wenn du mit Jesus gehst, dann heißt es nicht, dass es leichter wird. Und Jesus fragt ihn, willst du das, der du so begeistert bist? Und da ist der Pflichtbewusste. Den spricht Jesus an und sagt, hier, willst du mit mir gehen? Und er ist auch bereit. Aber er sagt, du, Jesus, vorher, da will ich noch meinen Vater beerdigen, der ist gerade gestorben. Und man möchte ja sofort sagen, klar, das kann ich verstehen. Und für die Juden ist es eine heilige Pflicht, so erfüllen sie das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Aber abgesehen davon, dass uns das sehr herzlos von Jesus vorkommt, sagt er hier ganz schlicht, wenn ich rufe, dann ist es selbst wichtiger wie das vierte Gebot. Lass doch die, die innerlich sowieso schon tot sind, die unter die Erde bringen, die körperlich tot sind. Aber du komm mit mir. Wir wissen nicht, was der pflichtbewusste Mann geantwortet hat. Auch bei ihm bleibt die Tür offen. Aber auch der Pflichtbewusste muss wissen, wenn Jesus ruft, dann gibt es nichts Wichtigeres. Da gibt es kein nur wenn oder vorher muss ich noch. Sondern hat mich so ein bisschen erinnert an die Freiwillige Feuerwehr, wo ich früher viele Jahre drin war. Wenn da der Piepser geht, dann kannst du nicht sagen, ich muss jetzt erst noch oder ich komme morgen. Da ging es los. Und so ist es auch bei Jesus. Da gibt es nur eins, aufstehen, mitgehen, mitmachen. Die Botschaft vom Reich Gottes weitersagen. Und Jesus fragt, bist du dazu bereit, du Pflichtbewusster? Der Familienmensch, der kommt zu Jesus und der spricht ihn an und sagt, du, ich will mit dir gehen. Aber Jesus, du, ich will vorher noch zu meiner Familie gehen, mich verabschieden. Sie sollen wenigstens Bescheid wissen, wo ich bin. Und auch hier denkt man, na klar, das muss ja gehen. Das ist doch das Natürlichste von der Welt. Die Kinder nochmal herzen, vielleicht auch so ein bisschen ins Gebet nehmen. Die Nachbarn zu bitten, dass sie auf die Kinder, auf die Frau, auf das Haus ein bisschen achten, gegebenenfalls auch unterstützen. Der Frau nochmal alles erklären, einen Abschiedskuss geben. Das muss doch drin sein. Denkst du, sagt Jesus, jetzt oder nie? Wenn ich rufe, dann gibt es nichts Wichtigeres. Du kannst doch mitmachen und das Reich Gottes verbreiten. Und du wirst erleben, wie Menschen neu aufleben und sich hier und dort die Welt verändert. Nicht im großen Ganzen, aber jetzt schon hier und dort. Schau nicht zurück auf das, was war, auf das, was gewesen ist, sondern schau nach vorn auf das, was du mit mir erleben kannst und was ich dir geben werde. Es ist wie beim Flügen, wenn du zurückschaust, dann kann die Furche nie gerade werden und dann wird es nichts. Schau nach vorn, schau auf das, was du mit mir erleben kannst. Wir wissen nicht, was der Mann geantwortet hat. Die Tür bleibt auch für den Familienmenschen offen. Aber Jesus stellt das Reich Gottes in der Priorität sogar vor die Liebsten, vor den engsten Kreis der Menschen, die uns nahe sind. Und wenn ihr immer noch mir zuhört, dann denken vielleicht manche immer noch von euch, egal was jetzt kommt, ich mache das nicht. Das ist so schräg, das kann nicht Jesus sein Ernst sein. Und auch den letzten Teil der Predigt werde ich jetzt noch über mich ergehen lassen und aushalten. Und zum Glück ist ja morgen auch wieder Montag. Da gehe ich auf die Arbeit, tue die Dinge, die ich während der Woche so tue, rufe vielleicht bei meinen Eltern an, bei den Kindern oder bei den Enkeln und meiner Liebsten oder meinem Liebsten gebe ich einen Kuss. Aber das nicht. Wie kommen wir weiter? Natürlich könnte man sagen, ja, Jesus, das war ja damals eine besondere Zeit. Du warst auf dem Weg zum Kreuz, nach Jerusalem, hatte seinen eigenen Zeitplan. Und in dieser einmaligen Situation, ja, Jesus, da musstest du ja auch so unbarmherzig sein. Aber von uns würde Jesus das ja heute nicht so verlangen. Oder vielleicht könnte man auch sagen, ja, Jesus, geht es darum, dass wir so eine innere Bereitschaft haben. So eine innere Bereitschaft, dass wir uns von Dingen trennen, die uns in irgendeiner Weise von Jesus trennen oder so. Aber ich finde, beide Möglichkeiten werden diesem Text nicht gerecht und wir würden ihn uns zurechtbiegen. Also frage ich, worum geht es hier eigentlich? Und zur Beruhigung von allen kann ich sagen, es geht nicht darum, obdachlos zu leben, die Toten zu ignorieren oder herzlos gegenüber Familie und Freunden zu sein. Also wer das macht, kann das machen, aber sollte Jesus dafür nicht anführen als Grund. Und geht morgen auf die Arbeit. Geht den alltäglichen Dingen nach. Ruft bei euren Eltern an, bei den Kindern oder Enkeln und gebt euren Liebsten oder eurer Liebsten einen Kuss. Ist vielleicht gut, die warten vielleicht auch drauf. Es geht in diesem Text darum, was ist eigentlich ein Jünger? Es geht um ein lebendiges und mündiges Christsein. Es geht darum, wozu laden wir eigentlich Menschen ein, wenn wir sie zu einem Leben mit Jesus und in die Nachfolge einladen. Es geht um die Ziele. Und darum, dass Jesus konkurrenzlos wichtig ist. Und es geht um zwei Fragen. Was haben wir an Jesus? Und was könnte Jesus von uns wollen? Denn es klingt ja alles so hart. Jesus wirkt so herzlos, bis wir ihn verstehen, was wir an Jesus haben. Jesus weist ja die, mit denen er auf dieser Wanderung nach Jerusalem ist, immer und immer wieder auf das Reich Gottes hin. Und er sagt, wer zu meinem Team gehört, der hat Anteil an diesem Reich Gottes. Und er erzählt anderen davon, dass Gottes Reich kommt. Das ist das, was wir an Jesus haben, nämlich sein Reich. Und sein Reich, das ist Hoffnung auf eine veränderte und erneuerte Welt. Das ist Vergebung unter Feinden. Das ist Gerechtigkeit für alle. Das ist eine intakte Natur. Das Ende allen Hungers und allen Leidens. Das ist die Gewissheit auf eine ewige Heimat, auf ewiges Leben. Kein Verrotten am Friedhof und dann ist alles zu Ende. Es ist die Geborgenheit in tiefer und in reiner Liebe, wie wir sie untereinander uns gar nicht geben können. Reich Gottes, das ist Jesus selbst für uns, bei uns und mit uns. Und zwar auf ewig und nicht nur für ein paar Minuten. Und wir merken, wenn ich das so beschreibe, wie vieles von dem, was ich da gerade gesagt habe, vielleicht gerade gar nicht so ist. Weiß nicht, wie es euch geht, aber 2 Jahre Corona haben mich jetzt wirklich müde und auch mürbe gemacht. Und es nervt einfach nur noch. Der Krieg in der Ukraine, der nicht weit weg von uns ist und wo wir die Auswirkungen merken, dass Leute auch hier in Grünstadt sind, die traumatisiert ankommen, die Schlimmes erlebt haben. Dieses unfassbare Leid, was da geschieht, das bewegt uns. Und dazu kommen noch all die persönlichen Sorgen und Probleme, die wir auch sonst im Alltag haben. Aber in all dem zeigt sich nur, wie nötig es ist, dass sich Gottes Reich schon jetzt in dieser Welt ausbreitet. Bis an den Tag, wo Jesus eines Tages wiederkommen wird und wo sein Reich dann in Vollendung geschieht, wo es kein Leid mehr gibt und keine Not, kein Krieg und keine Einsamkeit, nichts mehr, kein Hunger, sondern da ist alles in Ordnung. Und Jesus sagt uns durch diesen Text, dass du Anteil an diesem Reich Gottes hast. Dafür lohnt sich auch in manchen in diesem Leben zu verzichten. Dafür lohnt sich manches auch in diesem Leben auf sich zu nehmen. Ich würde mal sagen, die meisten von euch, ich war nicht bei euch allen schon mal an der Haustür, haben keinen Palast. Wenn es jemand doch haben sollte, sei nicht gekränkt, das wusste ich nicht. Manche haben vielleicht ein Haus mit einem schönen grünen Garten und vielleicht noch mit Katzenstreck. Andere haben eine Wohnung. Aber vor allen Dingen haben wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, Anteil am Reich Gottes. Und das hat oberste Priorität. Und da gibt es kein nur wenn oder kein ich muss aber zuerst. Sondern Jesus sagt, mein Ruf eilt. Und er drängt und er verlangt nach Priorität. Es geht darum, Jüngerschaft zu leben. Damit bin ich bei der Frage, ja, was könnte Jesus von uns wollen? Und da geht es noch einmal auch um die Frage, ob wir nicht innerlich schon längst beschlossen haben, was immer hier kommt, ich weiß schon, ich mach's nicht. Sondern da geht es um die Frage, bin ich noch mal bereit, darüber nachzudenken? Was Jesus uns wohl auf dieser Wanderung unseres Lebens zu sagen hätte. Könnte es sein, dass Jesus mit Einzelnen von uns gerne reden würde über die Prioritäten im Leben? Könnte es sein, dass Jesus fragt, sag mal, bist du eigentlich noch bereit? Bist du eigentlich noch für mich verfügbar? Bist du bereit, deine Zeit, deine Kraft, deine Mittel für mich und mein Reich einzusetzen, zu investieren? Oder hast du dich längst in deiner bürgerlichen Existenz nestwarm eingerichtet? Sag mal, ist da neben deinem kleinen Reich noch Platz für mein großes Reich, für Veränderung von Menschenleben, für eine Erneuerung in dieser Welt, an dem Platz dort, wo du bist, wo du lebst? Oder könnte es sein, dass Jesus einzelne von uns anspricht und zu ihnen sagt, du, leb nicht nur in der Vergangenheit. Schau nicht immer nur zurück. Dreh dich nicht andauernd um. Dieser Sonntag, den wir heute im Kirchenjahr haben, der heißt Okuli. Ganz wichtig, nicht Brokkoli, kann man verwechseln, Okuli. Und Okuli heißt Augen auf. Wohin richtet sich unser Blick? Auf die gute alte Zeit, die vielleicht gar nicht so gut war, aber die im Nachhinein so gut scheint, die aber vorbei ist? Jesus gebraucht das Bild vom Pflügen. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir beim Pflügen nicht, was vorne ist. Und es wird nie gerade und es wird nie gut. Und Jesus sagt damit nur, wenn du nach vorne schaust, wenn du von mir für dein Leben etwas erwartest, wenn du auf Entdeckungsreise mit mir gehst, wo das Neue auf dich wartet, dann wirst du das entdecken, was ich für dich und für dein Leben bereithalte. Schau nach vorne. Oder könnte es sein, dass Jesus mit manchen unter uns etwas im Leben anders und neu machen möchte? Und im Grunde, wir wissen das schon, aber wir schieben das die ganze Zeit so zur Seite, hat jetzt keine Zeit, ist jetzt irgendwie nicht dran. Und dabei wäre es so nötig, dass wir uns das selber eingestehen, vielleicht auch zugestehen. Das schwierige Gespräch, die Bitte um Hilfe, etwas zu beichten. Und beichten ist nichts Katholisches. Ja, Jesus, ich sehe es ja ein, aber ich schiebe es ja immer wieder zur Seite. Augustinus, der größte Kirchenvater der alten Kirche, der hatte vor seiner Lebenswende, bevor er Christ wurde, ein außereheliches Verhältnis. Da war er in einem Gottesdienst und hörte die Predigt von Ambrosius, das war auch ein wichtiger Mann, und er spürte, ich muss in meinem Leben etwas in Ordnung bringen. Und das Erste, was er machte, er betete, Herr, mach mich gut, aber noch nicht jetzt. Herr, mach mich gut, aber noch nicht jetzt. Zur Seite geschoben. Zum Glück hat er hinterher dann doch mal den Weg gefunden. Aber wie ist es bei dir und bei mir? Spricht Jesus dich und auch mich an? Morgen ist ja wieder Montag. Da geht er auf die Arbeit, geht den Dingen, den alltäglichen Dingen der Woche nach, ruft vielleicht bei euren Kindern, Enkeln oder bei euren eigenen Eltern an, gibt eurem Liebsten, eurer Liebsten einen Kuss. Nur zu. Das ist gut. Aber darf Jesus auch mal sagen, ich will mit dir reden. Und dann reden wir über Veränderung, über neue Herausforderung. Darf Jesus das sagen jetzt, nicht morgen, bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Das wäre das Leben einer Jüngerin und eines Jüngers. Lebendiges und mündiges Christsein. Und wenn in vielen Stellenausschreibungen bei Gemeinden steht, wir sind eine lebendige Gemeinde und wir sind Menschen, die ein lebendiges Christsein leben, dann frage ich mich, echt? Sieht so mündiges und lebendiges Christsein aus? Darf Jesus da reinsprechen? Wie sieht es bei dir aus? Wir haben eine Zeit, kurze Zeit der Stille und dann werden wir singen. Amen.